Liebe Schwestern und Brüder hier in der Gemeinde Bamberg, liebe Geschwister, liebe Kinder und Jugendliche, vielen Dank für die herzliche Aufnahme, für die Möglichkeit, heute mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Ich habe schon die Hälfte sehr genossen, auch im Bibelgespräch, das Miteinander. Und manche von uns, wir kennen uns schon, haben uns schon bei der einen oder anderen Gelegenheit gesehen, bei manchen Großbezirksgottesdienst oder vielleicht erinnert sich auch noch der ein oder andere an das letzte Mal, als ich hier war, was aber schon mehrere Jahre zurückliegt. Wie auch immer, ich grüße euch herzlich von Stefan Rebensburg, dem Sekretär unserer Vereinigung und auch dem Heimatmissionsleiter, soll euch ausdrücklich grüßen von ihm, auch von dem Martin Böhnhardt, der noch nicht vor allzu langer Zeit bei euch war, der für die Finanzen zuständig ist und auch für die Jugendarbeit, soll euch ausdrücklich Grüße mitbringen. Ich selbst, mein Name ist Wolfgang Dorn, ich bin für die Vereinigungsleitung in Bayern, für die Freikirche mit zuständig. Wir sind verheiratet, oder ich bin verheiratet in dem Fall, wir haben zwei Kinder mit 7 und 11 Jahre alt, zwei Jungs. Und wir leben als Familie im Moment in der Nähe von zwischen Augsburg und München. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnern kann an eine Prüfung, die er mal geschrieben hat oder die er erlebt hat in seinem Leben. Kann sich jemand von euch noch erinnern an eine Prüfung, egal jetzt welcher Art und Weise, an eine Prüfung, die er erlebt hat, der er sich stellen musste, also in der Schule eine Prüfung oder im Berufsleben eines Tests oder im Studium, für manche liegt das schon länger zurück. Wer von euch kann sich noch erinnern, wo er eine Prüfung erlebt hat? Den bitte ich einfach mal um ein Handzeichen. Ja? Okay, viele von euch können sich an eine Prüfung erinnern. Und vermutlich werdet ihr mir recht geben, dass es Prüfungen gibt, die sind im Rückblick zumindest einfacher und manche sind schwieriger. Und bei manchen ist man ganz froh, dass man sie bestanden hat. Wahrscheinlich ist man immer froh, wenn man eine Prüfung bestanden hat, wenn man sie denn bestehen muss. Ich möchte euch heute von einer Prüfung erzählen aus meinem Leben, was im Rückblick vermutlich die schwierigste Prüfung meines Lebens war. Ich spreche jetzt nicht von Lebensumständen oder schweren Schicksalen, die man so im Leben erlebt. Ich meine jetzt tatsächlich eine Prüfung und ich spreche ganz praktisch von meiner Führerscheinprüfung. Ja? Also die Führerscheinprüfung in meinem Leben, die liegt jetzt schon über 20 Jahre zurück, schon genau genommen über 25 Jahre, war unter all den Prüfungen, die ich hatte, so in meinem Leben, also eine der schwierigen Prüfungen. Ich werde euch gleich sagen, oder werdet ihr gleich sehen, woran das lag. Ich würde sogar im Rückblick sagen, dass sie die schlimmste Prüfung in meinem Leben war. Und das begann damit, dass zu der Zeit, wo ich so 18 Jahre alt wurde, und dort durfte man dann die Führerscheinprüfung machen. Heute ist das ja schon mit 17 möglich. Aber mir war das mit 18. In den Freunden war das ein ganz wichtiger Moment, wer den Führerschein hatte. Also wer den Führerschein hatte und ein Auto fahren durfte, der gehörte dazu mit 18. Und wer das nicht hatte, der gehörte eben nicht dazu. Heute ist das etwas entspannter. Es gibt heute Leute, die sind 21 und 30 und haben immer noch keinen Führerschein und leiden da nicht drunter. So, aber um ihn auch rechtzeitig zu haben mit 18 Jahren, habe ich schon im Vorfeld die Führerschein-Fahrstunden gemacht, schon mit 17. Und dann kam so die erste Prüfung, ja, die konnte man machen schon mit 17, aber fahren durfte man erst mit 18. So, und ich war also 17, so einige Tage vor dem Geburtstag, dem 18, und habe also die Prüfung gemacht. Theoretisch war kein Problem, habe ich bestanden. Und dann kam die Prüfung der praktischen Prüfung, man musste also mit dem Auto fahren. Und ich steige so ins Auto und nach 10 Minuten, ja, fahre ich im Auto, macht es plötzlich einen komischen Ton in dem Auto und wenn da ein komischer Ton kommt im Auto, heißt das, dass der Fahrprüfer, der neben mir saß, ein Pedal gedrückt hat und wenn der das Pedal drückt, dann ist die Prüfung zu Ende, das heißt aber auch, dass man durchgefallen ist. Die Situation war also folgende, wir fuhren auf einer Straße, die ich gut konnte, wir fuhren über eine Brücke drüber und ich wollte über die Brücke drüber fahren und das Problem war, dass ich die Brücke auch kannte und ich jeden Tag über diese Brücke fuhr, aber nur mit dem Fahrrad. Ja, mit dem Auto durfte man eben nicht drüber fahren, ich wollte mit dem Auto drüber fahren und die Prüfung war zu Ende. Gut, So wenige Wochen später bin ich also in der Situation, dass ich die zweite Prüfung mache. Und ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich vor der ersten Prüfung all meinen Freunden, alle in der Familie gesagt habe, betet für mich. Ich habe die Fahrprüfung und da weiß man nie, was auf mich zukommt. Betet für mich, dass ich bestehe. So. Und in dem Moment, wo ich es nicht bestanden habe, war das schon mal so eine Enttäuschung. Ja? Ich musste nämlich allen sagen, dass ich nicht bestanden habe. Und das war nicht besonders angenehm als 17-Jährigen. So, kommt die zweite Prüfung, ich habe es niemand mehr gesagt. Weil ich dachte, wenn ich wieder nicht bestehe, dann muss ich niemand sagen, dass ich durchgefallen bin. Also sage ich niemand mehr, dass ich die Prüfung habe. Aber ich habe noch mehr als vorher gebetet, dass ich die Prüfung bestehe. So. Und es ist also so, wir sitzen wieder im Auto, der Prüfer neben mir. Und wir fahren. Wir fahren eine ganze Dreiviertelstunde und ich habe gewusst, die Prüfung dauert eine Dreiviertelstunde und kein Ton, nichts. Wir fahren wieder zurück, wo wir losgefahren sind. Und der Prüfer sagt, halten Sie mal bitte an und so. Und ich dachte, er gibt mir jetzt den Führerschein. Ja. Dann sagte mir, Herr Dorn, wissen Sie eigentlich, wenn Sie abbiegen, ja, dann müssen Sie immer links über die Schulter gucken, wenn Sie links abbiegen wollen. Wissen Sie das? Und ich dachte, ja, das habe ich gelernt, aber warum haben Sie es nicht gemacht? Ja. Und ich kann Ihnen leider keinen Führerschein geben. Und somit war klar, auch die zweite Prüfung habe ich nicht bestanden. So, das war natürlich ganz schwierig jetzt, ja. Ich muss zwar niemand mehr sagen, aber ich musste jetzt auch selber damit fertig werden, dass ich nicht bestanden habe, ja. Und dann kam dazu, dass jetzt der 18. Geburtstag kam, ich hatte keinen Führerschein, konnte also nicht mit 18 ins Auto steigen. Und dann gab es noch eine dritte Möglichkeit und das war auch so die letzte, denn dann zog ich um und dann wurde alles schwierig. Und ihr könnt euch vorstellen, wieso man einer dritten Prüfung entgegengeht. Ich habe es niemandem mehr gesagt. Ich habe aber auch nicht mehr darum gebetet, dass ich es bestehe. Weil ich zweimal gebetet habe und es kam anders, als ich dachte. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt das dritte Mal, wenn Gott weiß, dass ich die Prüfung habe, also wenn ich es bestehe, dann lässt er es mich bestehen, er muss das nicht nochmal wissen von mir. Und wenn ich es nicht bestehe, dann okay. Die dritte Prüfung kam und glücklicherweise habe ich die dann tatsächlich bestanden. Und ich war glücklich, aber doch geprägt von den Erfahrungen. Und ihr könnt jetzt vielleicht verstehen, dass diese Prüfung für mich als Teenager eine schwierige Prüfung war. Nun bin ich mir sehr wohl bewusst, dass es viel schwierigere Prüfungen gibt als eine Führerscheinprüfung. Und es gibt viel, viel wichtigere Prüfungen, als ob man jetzt die Führerscheinprüfung besteht oder nicht. Es gibt Prüfungen, die uns im Leben begegnen, wenn es um Krankheit geht, wenn es um Familie geht, wenn es um den Arbeitsplatz geht, wenn es um persönliche Situationen geht, wenn es um Schuld geht vielleicht. Viel, viel wichtiger. Und in all den Prüfungen beten wir gerne und viel. Und ich möchte mit euch heute über das Beten nachdenken. Von dem Blickwinkel der Prüfungen, die uns begegnen im Leben. Welche Rolle das Gebet überhaupt spielt in unserem Leben. Und wenn wir über das Gebet nachdenken, dann glaube ich persönlich, dann sprechen wir über das Wichtigste eigentlich, was es im Glauben überhaupt gibt. Beten ist für uns als Christen, als Adventisten etwas, was unglaublich wichtig ist und wir praktizieren das in jedem Gottesdienst. Wir sprechen nicht in jedem Gottesdienst über die Fußwaschung oder über das Abendmahl oder über das himmlische Heiligtum oder über die Wiederkunft. So konkret, wenige Dinge, die wir so intensiv praktizieren in unserem Glaubensleben, wie das Beten. Und das Gebet ist auch etwas, was zunächst mal nicht an die Kirche gebunden ist. Viele Christen beten, sogar Nicht-Christen beten, wohin auch immer. Ich möchte mit euch heute keine Gebetsschule machen. Ja, wer bin ich, dass ich euch erklären könnte, wie Gebet funktioniert? Das ist nicht mein Anliegen heute. Mein Anliegen ist auch keine theologische Abhandlung, dass ich jetzt eine Bibelstunde halte, was zum Gebet im Alten und Neuen Testament steht. Ich möchte einige persönliche Gedanken formulieren, wenn es ums Beten geht, über etwas, was mich seit einigen Monaten persönlich beschäftigt, was mich neu beschäftigt vielleicht. Und vielleicht ist manches, was ich heute sage, für euch schon längst bekannt, weil ihr das macht, und vielleicht manches auch so ganz anders. Und dann sprecht mit mir danach. Ja? Nicht jetzt vielleicht, aber wenn ich fertig bin, dann kommt zu mir, wenn ihr sagt, das habe ich nicht verstanden oder das verstehe ich ganz anders. Ich möchte also einige Gedanken, persönliche Gedanken des Gebetes formulieren oder über das Beten und ich möchte mich orientieren an Jesus zunächst mal, weil er jemand ist, der, glaube ich, das große Vorbild im Glauben ist.
wenn es darum geht, wie wir leben sollen und sicher auch, wie wir beten sollen. Und ich möchte einen Text mit euch aufschlagen im Neuen Testament, den ihr auch kennt vermutlich, aber ich möchte ihn als Grundlage nehmen, um über das zu sprechen, worüber wir nachdenken. Und zwar Matthäus 6, Kapitel 6, Verse 5 bis 8. Also Matthäus Kapitel 6, Verse 5 bis 8. Ich lese hier nach der Luther-Übersetzung. Ihr könnt natürlich auch in euren Übersetzungen mitlesen. Ich lese hier also Matthäus Kapitel 6 ab Vers 5. Und das ist jetzt überschrieben bei mir mit vom Beten. Ja, das Vaterunser. Und das heißt hier, Jesus spricht hier also, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Denn dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, wenn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum geht es nicht. Und darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also das ist mal so ein wichtiger, aus meiner Sicht auch ganz zentraler Gedanke, den Jesus uns mitgibt. Und nicht nur uns, sondern allen Menschen, wenn es ums Beten geht. Und da gibt es nun, in Vers 6 fängt das an, ein Wort, was mich neugierig macht. Es heißt ja nämlich, wenn du aber betest und zu deinem Vater betest, mach die Tür zu, und dann heißt es eher, der Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht. Das Erste, was mir hier also auffällt, ist, Jesus weist darauf hin, wenn es ums Beten geht, dass das etwas ist, was mit dem Verborgenen zu tun hat. Das ist immer ganz spannend, der Begriff des Verborgenen. Nun, interessant ist, dass wir hier in diesem Abschnitt der Bergpredigt, wir sind ja hier in der Bergpredigt, es mit drei wichtigen Themenbereichen zu tun haben. Nämlich mit dem Geben, ja, das Almosengeben, was vorher kommt, das Beten und das Dritte ist das Fasten oder das Verzichten. Und alle drei Themenbereiche des christlichen Glaubens, sagt Jesus, es ist wichtig, wenn ihr es macht, dass ihr es im Verborgenen macht. Also wenn ihr gebt, wenn ihr also spendet, dann macht es im Verborgenen. Wenn ihr betet, das haben wir jetzt gerade gelesen, dann macht es im Verborgenen. Und wenn ihr auf etwas verzichtet, also wenn ihr fastet mal, ganz bewusst, ja, dann macht's im Verborgenen. Drei wichtige Bereiche des christlichen Lebens und Jesus sagt, macht's im Verborgenen. Sollen im Verborgenen passieren. Nun, ich habe mich so gefragt, warum? Warum legt Jesus so viel Wert darauf, dass diese drei wichtigen Teile des christlichen Lebens im Verborgenen passieren? Und da ist es mal wichtig zu sehen, dass Jesus hier einen Kontrast herstellt. Denn all diese Dinge, das Almosengeben, also das Geben an sich, das Beten und das Verzichten, das Fasten, passierten zur Zeit Jesu eben nicht im Verborgenen, sondern ganz bewusst waren das öffentliche Handlungen. Ja? Also die Menschen beteten öffentlich, damit sie gesehen wurden. Sie haben öffentlich gespendet, damit die anderen gesehen haben. Erinnert euch an die Geschichte der armen Witwe, wo die anderen genau sehen, wie viel sie spendet. Es muss also eine öffentliche Handlung gewesen sein, wo Menschen gesehen haben, was die anderen gemacht haben. Und wenn es ums Fasten geht, war das bei den Pharisäern ganz wichtig. Sie haben das zweimal die Woche gemacht, an zwei Tagen, sodass das auch alle gesehen haben. Und ich habe mich so gefragt, warum eigentlich damals so öffentlich und nicht im Verborgenen? Und dass Jesus jetzt sagt, macht's aber im Verborgenen. Warum öffentlich? Nun, ich denke, es ist heute nicht viel anders. Es gibt den Satz, tu Gutes und mach es bekannt. Also es gibt große Firmen, große Warenhausketten, die spenden, die viel Geld spenden. Ja? Und wichtig ist, dass die das auch machen und dann machen die das auch bekannt. Ihr könnt das lesen auf den Homepages. Also die soziale Handlung, die sie tun, machen sie auch bewusst bekannt. Und sie machen das deshalb, weil wenn sie es bekannt machen, dann werden die anderen das sehen und sie werden anders bewertet. Ja, wenn ich also weiß, dass ein Euro von den 10 Euro, die ich für ein Produkt bezahle, gespendet werden für eine Firma, für soziale Projekte in Bangladesch, dann denke ich, diese Firma meint es gut. Sie steigt in meinem Bewusstsein. Ich bewerte sie anders, wie jemand, der das nicht tut. Und genau das war das Problem zur Zeit Jesu. Alles, was mit Glauben zu tun hatte, wurde bewertet. Es wurde gemessen, es wurde gezählt, es wurde belohnt. Alle religiösen Handlungen zur Zeit Jesu wurden genau beobachtet und sie wurden bewertet. Sie wurden gemessen, gezählt und sie wurden belohnt. Und genau das war das Problem zur Zeit Jesu. Und eben auch beim Beten. Da wurde gemessen, gezählt, belohnt, öffentlich. Und Jesus sagt, Leute, wenn es ums Beten geht, macht es im Verborgenen. Und er sagt das deshalb, weil das Beten und das Fasten und das Geben übrigens auch, kann man, soll man nicht bewerten. Soll man nicht zählen. Soll man nicht belohnen. Soll man nicht messen. Nun, die Versuchung ist groß, auch im Glaubensleben von uns Dinge zu bewerten, zu messen, zu zählen, zu belohnen. Weil unser ganzes Leben besteht aus Bewerten. Das fängt ja schon bei den Kindern an. Also ich habe zwei Kinder, die in die Schule gehen und es ist ein Kampf um die Noten. Und gezählt werden die Fehler. Und nach der Anzahl der Fehler bemisst sich die Note. Und das ist Stress für die Kinder. Und ich möchte das nicht in Frage stellen. Ich möchte damit nur sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir permanent bewerten müssen. Wenn wir wählen müssen, dann müssen wir bewerten, was für uns besser und weniger gut ist. Unser ganzes Leben ist davon geprägt, zu bewerten. Und am Ende bewerten wir auch uns selbst. Und andere bewerten uns. Und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, wenn andere uns bewerten. Und Jesus setzt ja einen Kontrast und sagt, wenn es aber ums Beten geht, dann im Verborgenen und erstmal nicht bewerten. Deshalb im Verborgenen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn wir überlegen, dass wir ja auch, wenn es ums Beten geht, sehr leicht zum Bewerten kommen. Wir sprechen von erhörten und unerhörten Gebeten. Wir sprechen von einem Messen der stillen Zeit, die wir im Beten verbringen. Wir sprechen von ernsten Gebeten. Ich weiß nicht, was das Gegenteil von ernsten Gebeten ist, aber wir sprechen von ernsten Gebeten. Ich war mal in einer Gemeinde, und so eine große Gemeinde, und da war Gebetswoche, und ich war so junger Prediger, und wir haben zusammengestanden, haben gebetet, und dann kam dieser Bruder auf mich zu in einem echten innerlichen Anliegen. Und er sagte zu mir, Wolfgang, wenn du betest, nimm die Hände aus der Tasche. Man betet nicht mit Händen in der Tasche. Nun, da mag er recht haben, möglicherweise. Ich habe nie mehr seitdem mit Händen in der Tasche gebetet. Aber auch immer versucht, mit geschlossenen Augen zu beten. Ja. Aber da war jemand, der die Art und Weise, wie jemand anders betet, bewertet. Und er hat gesagt, in der katholischen Kirche, wo ich herkomme, hat man nie mit Händen in der Tasche gebetet. Das wirkt nicht. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, ja, aber ihr merkt vielleicht, wie schnell man dazu kommt, dass die Wirksamkeit des Gebetes auch abhängig zu machen, zu messen, wie ein anderer betet, noch gar nicht mal, was er denn überhaupt sagt. Und wir denken vielleicht manchmal, dass bestimmte Gebetshaltungen uns helfen, und ich glaube auch, dass sie uns helfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Gebete wirksamer sind, wenn sie auf eine ein oder andere Haltung praktiziert werden. Interessanterweise praktizieren wir die Haltung des Gebets, die in der Bibel am häufigsten praktiziert wird, am wenigsten unserer Gemeinde. Nämlich die Haltung der offenen Hände, die Haltung am Boden zu liegen zum Beispiel. Wir beten mit gefalteten Händen, auch Knien, und das sind wichtige und gute Gebetshaltungen. Nur, ob die Gebete in anderen Haltungen weniger wirksam sind, heißt schon, wir messen etwas. Und wenn Jesus sagt, macht's im Verborgenen, dann sagt er etwas viel Größeres. Und das möchte ich uns mitgeben. Hört auf. Hört auf, euch selbst und andere zu bewerten. Zu messen, zu beobachten vielleicht auch, zu zählen und zu belohnen. Nun, wenn wir jetzt beim Gebet sind, da geht es ja um etwas ganz Großes. Und ich habe mich so gefragt, warum ist das Jesus so ein wichtiges Anliegen? Dass er sagt, Leute, im Verborgenen passiert das und hat nichts mit Messen. So, warum sagt er das so? Wir neigen ja dazu, die Wirksamkeit der Gebete, wenn es um große Dinge geht. Ja? Wenn es um große Dinge geht, dann, wenn es um den Frieden in Syrien geht, wenn es um Dinge geht wie um Ebola, ja? Wenn es um eine persönliche Gesundheit geht, wo wir merken, der fünfte Arzt kann uns nicht helfen. Wenn wir merken, dass unsere Kinder, für die wir jahrelang gekämpft haben, nicht in die Gemeinde kommen oder nicht mehr in die Gemeinde und wir merken, wir haben keinen Einfluss mehr, dann beten wir ernst. Dann beten wir intensiv, dass Gott eingreift, weil wir merken, wir sind an unsere Grenzen angekommen. Wir spüren eine Hilflosigkeit. Und in der Tat hat Gebet nach meinem Empfinden ganz viel mit Hilflosigkeit zu tun. Immer dort, wo wir unsere Hilflosigkeit spüren. Es gibt Dinge, wo wir, wenn ich eine Erkältung habe, ja, und ich merke, da bräuchte ich Antibiotika, gehe ich zum Arzt. Ich bete vielleicht auch, aber nicht so, als wenn ich Krebs habe, wo ich merke, da hilft mir keiner mehr. Um die großen Dinge muss ich Gott helfen und um die kleinen hilft mir dann schon vielleicht jemand anders. Und da kommen wir ganz schnell, dass wir Gott vielleicht benutzen, um unsere eigene Vorstellung, die wir haben, wie Gebete denn erfüllt werden müssen, ja, dass er das für uns tut, was wir nicht für uns selber tun können. Und ich frage mich, ist das der Kern des Gebets? Wenn Jesus sagt, betet im Verborgenen, sagt er, hört auf, Gott zum Erfüllungsgehilfen eure eigenen Wünsche zu machen. Das ist jetzt ein ganz schwieriger Satz. Es gab im letzten Jahrhundert einen Philosophen, Ludwig Feuerbach, der war Predigerkind, war der. Im letzten Jahrhundert war Predigerkind und er ist als Predigerkind aufgewachsen. Sein Vater war ein evangelischer Pastor. Er selber ist Atheist geworden, weil er sagt, ihr Christen, projiziert eure ganzen Wünsche, die ihr habt, euer Paradies, alles, was ihr hier nicht schafft, projiziert ihr auf den Himmel, auf den lieben Gott und ihr hofft, dass Gott euch diese Wünsche erfüllt. Was ihr Gott nennt, sind eigentlich nur eure eigenen Wünsche. Und ich glaube, das stimmt nicht. Aber die Gefahr ist groß, dahin zu kommen. Und das ist ein ganz schwieriger Gedankengang, den ich jetzt hier gehe. Aber Gebet geht es nicht um unsere Vorstellung, wie Gott handelt. Es geht ums Verborgene. Und ich möchte euch ein Beispiel geben. Die wichtigsten Momente von Gebet habe ich erlebt, als ich mit 5000 Jugendlichen Gottesdienst gefeiert habe. Und der Gottesdienst war so ganz anders. Der Gottesdienst bestand darin, es gab da keine Predigt, es gab eine Stunde Gottesdienst, wo wir vorwiegend Lieder gesungen haben, aber nur mit einer Gitarre begleitet. Also nichts Großartiges, Tamtam oder so. Ja. Gläubige Lieder. Und in dem Gottesdienst gab es eine Zeit von 10 Minuten der Stille. Und das liegt schon einige Jahre zurück. Und in dem Moment, wo diese Stille war, ich war das überhaupt nicht gewohnt, war das für mich erstmal eine ganz schwierige Zeit. Ja, ich dachte, da passiert jetzt gar nichts. Ja. Und ich habe am Anfang auf die Uhr geguckt und ich wusste, es waren genau 10 Minuten. Aber ich habe so ein ganzes Wochenende mit diesen Menschen verbracht und am Ende waren diese Zeit der Stille die wichtigste Zeit in diesem Gottesdienst für mich. Und zwar deshalb, weil es für mich so eine Zeit geworden ist, diese 10 Minuten Stille, wo ich gespürt habe, es gibt eine Berührung zwischen mir und der Gegenwart Gottes. Und die passierte dort im Verborgenen. Das heißt, das Beten hat für mich zunächst einmal weniger den Charakter, ich will was haben, dass Gott etwas für mich macht, als wie, dass das Gebet mich hineinführt in die Gegenwart Gottes, dass dann eine Berührung stattfindet zwischen mir und dem lieben Gott. Ich möchte euch an der Stelle eine kurze Erfahrung erzählen, nicht von mir selber. Ich habe es vielleicht an anderer Stelle schon mal gemacht. Ihr kennt ja sicher Mark Finlay. Er ist ein großer adventistischer Evangelist. Und er war ja auch auf der Vereinigungskonferenz vor einigen Jahren hier in Augsburg. Ja, und da kennt ihr ihn vielleicht. Und er hat vor einiger Zeit in einer Zeitschrift einen Artikel geschrieben. Er war überschrieben mit dem englischen Begriff Pastor, how long do you pray? Also Prediger, wie lange betest du? Und er beschreibt so, wie in der Gemeinde kommt, ein kleines Mädchen kommt auf ihn zu und fragt ihn, du bist ein großer Prediger, wie lang betest du eigentlich jeden Tag? Und er überlegt nun, was er sagen soll. Und er sagt so, wenn ich sage, ich bete 5 Minuten am Tag, dann denkt dieses Mädchen vielleicht, das ist doch viel zu wenig. Du bist ein Prediger, du musst doch mindestens 1 Stunde beten. Wenn er aber sagt, ich bete 1 Stunde am Tag, dann denkt dieses Mädchen vielleicht, so viel schaffe ich niemals. Und es hilft ihm auch nicht. Und er beschreibt in diesem Artikel so ein bisschen die Gedanken, die durch den Kopf gehen. Und am Ende kommt er zu dem Schluss und sagt, wichtiger als die Frage, wie lange betest du, also how long do you pray auf Englisch, ist die Frage, have you met God? Also, bist du Gott begegnet? Und er sagt, wichtiger als die Frage, wie lange, ist die Frage, was passiert überhaupt in der Zeit? Gibt es dort eine Berührung zwischen dem lieben Gott und mir? Und liebe Schwestern und Brüder, wenn Jesus hier sagt, Gebet etwas im Verborgenen, wenn er sagt, geht in die Tür, schließ die Tür zu, dann sagt er, schaff einen Raum in deinem Leben, wo eine Berührung zwischen Gott und dir stattfinden kann. Und ich versuche etwas zu praktizieren seit einigen Monaten, was mir sehr hilft. Ich bin ja viel unterwegs im Auto. Bin über den Tag viel unterwegs, ja, und wir sind ja alle unglaublich beschäftigt. Und ich habe probiert in meinem Leben bewusst während des Tages 15 Minuten der Stille zu reservieren. Ich lese da auch erstmal gar keine Bibel oder so oder ein religiöses Buch, sondern manchmal bin ich unterwegs mit dem Auto und dann halte ich an einem Parkplatz und bleibe 15 Minuten einfach mal der Stille stehen und sage, lieber Gott, jetzt sprich du mal mein Leben rein und ich möchte mal bewusst Dinge abgeben in meinem Leben. Ja, und dann formuliere ich manchmal so innerlich die Dinge, die ich jetzt abgeben möchte. Und am Anfang war das eine unglaublich lange Zeit. Inzwischen ist das eine sehr wertvolle Zeit für mich geworden. Und manchmal sind sogar 2x15 Minuten am Tag. Und ich merke, dass es wichtig ist für mich, diese Zeit zu haben, wo Berührung zwischen mir und Gott stattfindet, ohne dass ich eine Gebetsliste erstmal habe, wo ich bestimmte Anliegen in Anführungszeichen abarbeite. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Das kann jeder anders machen. Aber wichtig ist, dass wir einen Rahmen schaffen, wo Gott uns berühren kann. Denn die Zeit, in der wir leben, ist so voll mit Impulsen, dass wir von frühmorgens um 5, wenn wir den Fernseher vielleicht einschalten, bis abends um 23 Uhr überhaupt nicht zur Ruhe kommen, weil wir permanent mit Impulsen konfrontiert werden. Und wir müssen diesen Raum erstmal schaffen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Also, den Gedanken, es geht also ums Verborgene. Ich möchte den Gedanken weitergehen mit euch. Mal in dem gleichen Bergpredigt, Kapitel 7, ja, 7 bis 11, da heißt es jetzt hier von der Gebetserhörung. Also Jesus wird jetzt noch etwas konkreter und er sagt hier in Vers 7, und ich lese mal Kapitel 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Mensch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete, oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nur ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Mir kommt jetzt mal weniger auf den Begriff des Bittens an. Das heißt ja nämlich Vers 11, bittet, so wird euch gegeben, und er sagt, suchet, so werdet ihr finden. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass es im Glauben bestimmte Phasen gibt und unterschiedliche Phasen. Und es gibt eine Phase des Suchens, suche, so werdet ihr finden, und es gibt Phasen des Findens. Und es geht immer in all diesen Phasen des Suchens und des Findens letztendlich um eine Begegnung und nicht um ein Produkt, was ich bekomme. Also wenn wir beten, geht es nicht um das Ziel, dass ich was bekomme, sondern es geht eigentlich darum, dass ich jemanden begegne in dieser Phase. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob euch das so geht. Manchmal kriege ich Anrufe bei mir zu Hause. Da rufen mich Leute an, die wollen mir die Versicherung verkaufen. Die wollen mir ein Glücksspiel verkaufen. Oder die wollen mir ein neues Auto verkaufen. Die wollen alle mir was verkaufen. Ja? Und die fangen immer ganz nett an. Die fragen erstmal, ob ich denn der und der bin. Und ob ich das und das und so. Und irgendwann am Ende des Gesprächs, was immer ganz nett beginnt, am Ende steht immer der Punkt, wir hätten da was, was Sie eigentlich brauchen im Leben. Was Ihnen hilft, glücklicher zu werden. Und Sie müssen nur Ja sagen. Sie müssen uns nur Ihre Kontonummer geben. Sie müssen nur den Knopf drücken. Und dann läuft das. Es geht immer um ein Produkt. Aber liebe Schwestern, liebe Brüder, es geht im Glauben, es geht im Beten nicht ums Produkt, was ich bekomme am Ende. Es geht um die Begegnung, die da stattfindet zwischen mir und dem lieben Gott. Und diese Begegnung ist bei Jesus offensichtlich so intensiv, so tief, dass er sagt, das macht dich glücklich. Ja, und nicht das Produkt, was du bekommst. Und das können wir alle merken, weil wir alle getrieben sind, weil wir denken, wenn wir das Auto haben, wenn wir das Handy haben, wenn wir das Haus haben, dann sind wir glücklich. Und wir wissen aus der Forschung, dass es nicht so ist. Und wir wissen aus unserem eigenen Erleben, dass da immer was zurückbleibt, was uns unzufrieden macht. Und es gibt eine Studie, ein Buch, das sich mit Glücksforschung beschäftigt, wo alle Studien, über 100 Studien zusammengetragen werden, wo man prüft, was Menschen denn wirklich glücklich macht. Und unter all diesen 100 Studien gibt es Gemeinsamkeiten. Und eine der großen Gemeinsamkeiten ist, was Menschen wirklich glücklich macht, ist Beziehung. Also eine Beziehung, die tief ist in meinem Leben, trägt mehr dazu bei, dass ich Glück empfinde im Leben, als wie, dass ich viel Geld habe. Also Geld ist nicht unwichtig, ja, kann man nicht sagen. Gibt es auch Forschungen, ja, wenn man also, ist kein Unterschied, ob jemand 4.000 Euro im Monat netto hat oder 40.000. Von der Glücksempfindung ist genau das Gleiche, aber es ist ein Unterschied, ob jemand 400 Euro hat im Monat oder 4.000, da gibt es einen Unterschied. Aber jenseits der 4.000 Euro, kein Unterschied mehr. Aber letztendlich, was dich wirklich tief glücklich macht, ist dann doch nicht das Geld, was du hast, sondern es ist doch die Begegnung, die ich habe. Und Jesus sagt dir, wenn es ums Beten geht, geht es eben nicht um ein Produkt, sondern es geht um eine Begegnung. Ich war vor einiger Zeit, also es liegt schon einige Jahre zurück, da war ich auf der Autobahn unterwegs und ich sehe auf der Autobahn, ich war wichtig zu einem wichtigen Termin unterwegs und da sehe ich ein Auto mit einer Panne liegen, mit einem ausländischen Kennzeichen. Und alle fuhren vorbei und ich habe gedacht, ich habe einen wichtigen Termin, gibt er den ADAC, ich fahre auch vorbei. Und irgendwann, kurz danach, hat mich ein schlechtes Gewissen gepackt und hat gesagt, Wolfgang, du bist ein guter Christ, du willst das zumindest sein, du musst dich anhalten. Also habe ich angehalten, bin zurückgelaufen und sie haben gesagt, ja, das Auto funktioniert nicht, wir müssten mal zur nächsten Werkstatt. Also habe ich gesagt, steig zu mir ein, wir fahren in die nächste Werkstatt. Und wir fahren auf dem Weg in die nächste Werkstatt, das waren rumänische Menschen, die kamen aus Rumänien, die konnten kaum Deutsch, wir haben uns also Englisch unterhalten. Und dann sagen sie so, was ich mache vom Beruf. Ja, sage ich, naja, ich arbeite für die Kirche. Ja, ich bin so Prediger. Und sie sagen, ah ja, Kirche. Und normalerweise, vor allem wenn das Leute sind, die keinen deutschen Hintergrund haben, dann war es das schon. Ja. Aber ich sage, ach, für die Kirche ist ja interessant. Für welche Kirche arbeiten Sie denn? So auf Englisch. Ja. Und dann sage ich, naja, ich arbeite für die Adventgemeinde. Und in dem Moment ging ein Strahlen durch ihr Gesicht. Wir sind auch Adventisten. Ja, das waren adventistische Schwestern, also Brüder in dem Fall, zwei Brüder aus Rumänien, die auf dem Weg, wo auch immer hin waren, und vor Landshut auf der Autobahn liegen geblieben sind und jetzt mich getroffen haben, ja, damit ich sie in die nächste Werkstatt finde. Nun, in dem Moment, wo wir beide wussten, dass wir Adventisten sind, hat sich etwas komplett geändert. Die Atmosphäre hat sich geändert, die Angst war weg, der eine möchte mir was nehmen, was auch immer. Es war plötzlich ein Vertrauen da, was allein der Begriff, wir sind beide in der Gemeinde, ausgelöst hat. Und zwar deshalb, weil ich mit dem Begriff Adventgemeinde was ganz Positives verbinde. Ich bin in der Adventgemeinde aufgewachsen, ich habe adventistische Schulen besucht, ich bin Adventist durch und durch und Adventgemeinde ist für mich was Positives. Das ist nicht für alle Menschen so. Noch nicht mal für alle, die in der Gemeinde sind, weil sie schmerzhafte Verletzungen dort erlebt haben. Das kann ich auch verstehen. Aber ich persönlich verbinde damit viel Positives. Und weil ich das Wissen mit einem Gefühl verbinde, in dem Fall, ist plötzlich Vertrauen entstanden. Versteht ihr? Vertrauen, und im Beten geht es im Wesentlichen auch um das Vertrauen, passiert nicht durchs Wissen. Jemand wird kein Adventist, weil er alles weiß. Das ist keine mathematische Gleichung. Jemand wird auch nicht anfangen zu beten, weil wir ihn erklären, wie es funktioniert. Sondern das Wissen muss eine Verbindung finden zu einer Erfahrung. Und wenn die stattfindet in meinem Leben, dann entsteht plötzlich Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen stattfindet, dann entsteht auch eine Bindung. Und das ist das, wo Jesus hinführen möchte. Wenn wir beten. Er sagt, es geht nicht nur darum, dass du was bekommst, dass du jemandem was erklärst, sondern dass du selber dieses Wissen, was du um Gott hast, mit einer Erfahrung verbindest. Wenn wir über adventistische Identität nachdenken, dann geht es um nichts anderes. Es geht nicht darum, dass wir die Adventgeschichte detailliert erklären und denken, wenn jemand das verstanden hat, ist er ein guter Adventist. Er ist dann ein guter Adventist, wenn er das, was er verstanden hat, mit der persönlichen Erfahrung verbinden kann. Und zwar, wenn er verstanden hat, warum er in dieser Gemeinde ist, weil Gott ihn dorthin geführt hat. Und der zentrale Punkt, warum wir in dieser Gemeinde sind, ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir erlöste Menschen sind, obwohl wir Sünder sind. Der Punkt der Gnade ist ganz wichtig. Ich gebe euch ein Beispiel. In der Gemeinde, wo ich bin, ich habe eine Heimatgemeinde, ja, das ist Gemeinde Augsburg im Moment, da gibt es einen Bruder, der schon etwas älter, und er kommt jeden Sabbat zu mir, wenn er mich sieht, wenn er da ist, und erzählt mir immer die gleiche Geschichte. Und jetzt ist das Spannende, ich höre diese Geschichte immer wieder gern. Wisst ihr, was er mir für eine Geschichte erzählt? Erst vor 3 Wochen hat er sie vom Podium erzählt und wir lassen sie ihm immer wieder erzählen. Es ist die Geschichte, wie er vor 30 Jahren von einer Alkoholabhängigkeit frei geworden ist durch Jesus Christus und wie er seinen Platz in der Adventgemeinde gefunden hat. Wie ihn adventistische Ärzte den Weg gezeigt haben in die Adventgemeinde aus seiner Alkoholabhängigkeit raus. Das ist eine Erfahrung, die ihn so tief berührt hat, dass er erstens seit 35 Jahren kein Alkohol mehr trinkt. Er sagt, diese Erfahrung hat mein Leben verändert. Und ich glaube ihm das. Und weil ich ihm das glaube, höre ich die Geschichte immer wieder gern. Weil ich dort sehen kann, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Und mich das ermutigt, dass ich vielleicht auch Gott Raum gebe in meinem Leben. Gnade, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht etwas, was wir durch eine mathematisch-biblische Gleichung erklären und als Glaubenspunkt abhaken können. Es ist eine Erfahrung, die Basis unserer Gemeinde, unserer Adventgemeinde ist. Und Ellen White sagt, der Kern der Drei-Engels-Botschaft, die wahre Bedeutung der Drei-Engels-Botschaft ist die Rechtfertigung aus dem Glauben. Und das ist ein Punkt, den will Jesus auch seinen Leuten deutlich machen, wenn es um Gnade geht. Es gibt also 3 verschiedene Modelle, wie wir uns Gnade vorstellen können. Es gibt so dieses Modell einer Waage. Könnt ihr euch eine Waage vorstellen? Vor manchen Gerichtsgebäuden, so eine Frau mit verbundenen Augen und einer Waage. Ja? Und je nachdem, ob in der Waage gute und böse Taten da sind, neigt sich diese Waage so oder so. Ja? Und je nachdem, ob da jetzt gute oder böse Taten drin sind, neigt sich die Gunst Gottes Richtung für mich oder eben Richtung Untergang. Meine Taten entscheiden darüber, ob ich im Himmel bin oder nicht. Das ist ein Verständnis von Gnade. Und die katholische Kirche zum Beispiel, die sagt, dass die guten Taten reichen bei Menschen nie aus. Deshalb muss die Kirche noch etwas dazu beitragen, aus dem Gnadenschatz der Kirche, dass das doch noch reicht. Ist katholisch und wir glauben das nicht. Aber manchmal ist das in unserem Denken so drin, dass wir denken, es kommt auf unser Verhalten an, ob wir im Himmel sind, auf unser gutes Verhalten. Das ist nicht der Ansatz von Paulus. Es gibt einen zweiten Ansatz, wie wir Gnade verstehen können. Ich nenne das mal so die Vorstellung eines Stuhls. Stell dir mal vor, die Decke. Ich komme da nicht hoch an die Decke. Und wenn ich auf den Stuhl steige, komme ich wahrscheinlich immer noch nicht hoch. Da fehlt noch etwas. Zumindest bei mir. Jetzt ist die Vorstellung, das, was fehlt, das gleicht aus Gott, indem er immer runterkommt und mich hochzieht. Ja? Auch ein Gnadenverständnis. Ich schaff's nicht im Himmel. Auch nicht, wenn ich auf den Stuhl steige, meiner guten Taten. Ich komme nie ganz hoch. Und deshalb ist Gott da, der mich hochzieht. Das war die Vorstellung der Pharisäer von Gnade. Du musst versuchen, hochzukommen. Und wenn du alles tust, was du kannst und es immer noch nicht schaffst, dann hilft dir Gott. Das ist die Vorstellung von Erlösung der Pharisäer. Und manchmal entdecke ich eine solche Vorstellung auch bei uns in der Adventgemeinde. Du musst dich anstrengen. Und wenn du dich vollkommen angestrengt hast, den Rest macht dann schon der liebe Gott. Und dann gibt es das Beispiel, und ich nenne das bewusst auch als ein Symbol, das Symbol des Mülleimers. Paulus sagt, deine guten und schlechten Taten sind alle Müll. In deinem Leben gibt es Müll und er nennt das Sünde. Und du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Du kannst Jude sein, du kannst Adventist sein, du kannst was sein, was du immer. Es wird diesen Müll geben in deinem Leben. Und wenn du deinen Müll bei Jesus entsorgst, dann kommst du in den Himmel. Und zwar durch das, was Jesus tut. Und David macht das deutlich in dem Psalmen. Er sagt, aus der tiefen Grube hast du mich rausgezogen. Aus dem Schlamm des Untergangs hast du mich hochgehoben, mit den Haaren rausgezogen. Die drastischsten Bilder, wo kein Mensch mehr rauskommt, da kommt Jesus und zieht mich raus. So, versteht ihr, was ich sagen möchte? Adventistische Identität in der Gegenwart Gottes erfahren, gespürt im Gebet, ist etwas, was eine Erfahrung ist. Und wie bei dem Mann, von dem ich erzählt habe, der Alkohol war, der sein Leben am Abgrund gesehen hat, vielleicht schon im Abgrund war, diese Erfahrung gemacht hat, der bis heute ein glücklicher Mann ist in dieser Sache. Ja. Die Sache ist lebendig, weil es erfahren hat, nicht nur, weil es verstanden hat. Also die Verbindung zwischen Wissen und Erfahrung findet in der Gegenwart Gottes statt, im Verborgenen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns diesem Rahmen stellen. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Ich halte euch keine Bibelstunde jetzt, aber das sind so einige Gedanken und ihr merkt schon, das ist vielleicht ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt. Vielleicht auch nicht. Ich gebe euch das auch nur so weiter mit vielen Fragen. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit euch teilen. Ich weiß, es ist 10:50. Ihr müsst eigentlich aufhören. Aber ich komme wahrscheinlich nicht so schnell wieder. Deshalb noch einen letzten Gedanken. Was passiert, wenn ich mein Gebet im Verborgenen der Gegenwart Gottes öffne? Was passiert dann dort eigentlich? Matthäus 26, ich lese mit euch noch einen Text, wo es auch ums Gebet geht, und zwar, wo Jesus jetzt selbst im Gebet ist. Matthäus 26, ab Vers 36, ich lese das mal hier. Das ist eine ganz dramatische Situation, Matthäus 26, Vers 36. Jesus in Gethsemane. Und es heißt hier, ich lese ab Vers 36, da kam Jesus zu ihnen zu einem Garten, oder mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Jesus betet jetzt selbst. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wach sein? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er fand sie wieder abermals schlafend und ihren Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Vielleicht so viel mal. Ihr werdet mir zustimmen, dass diese Situation, die mit einem Gebet verknüpft ist, wahrscheinlich eine der dramatischsten Situationen überhaupt im Leben von Jesus war. Und Jesus betet in dieser Situation. Und dann sagt er, wacht mit mir. Also beten hat offensichtlich etwas mit Wachsein zu tun. Und ich meine jetzt nur nicht nur, das heißt nicht schlafen, sondern Wachsein heißt offensichtlich hier, dass etwas passiert. Jesus kämpft hier, er zweifelt hier, er kämpft in seinem Inneren und er gelangt zu einem neuen Bewusstsein. Es gibt Menschen, die glauben, Gebete werden dann erhört, wenn man nur intensiv genug betet. Wenn man lang genug betet, wenn man eine bestimmte Gebetshaltung, dann werden Gebete erhört. Und wenn das nicht passiert, dann hast du was falsch gemacht in deiner Gebetshaltung. Vor allem charismatische Christen. Vor einigen Monaten wurde ein charismatischer Prediger in Amerika von einer Schlange gebissen, weil er den Wortlaut im Neuen Testament wörtlich genommen hat. Er hat gesagt, Schlangen werden euch nichts anhaben, wenn ihr betet. Und er wurde von einer Klapperschlange gebissen und ist gestorben. Weil er gesagt hat, ich nehme das wörtlich. Und wenn ich das und das tue, dann passiert das. Und wenn das nicht funktioniert in deinem Leben, wenn du also krank bist und nicht gesund wirst, hast du nicht gut genug gebetet? Hast du vielleicht noch Zweifel gespürt? Beten hat was mit dem neuen Bewusstsein zu tun, mit dem Wachsein und hat nichts damit zu tun, zunächst mal, wie wir uns fühlen beim Beten. Ich möchte ein Beispiel aus dem Alten Testament anbringen. Das lesen wir jetzt nicht in Hebräer 11, Vers 11. Da heißt es, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der das verheißen hatte. Also Sarah, ein Beispiel des Glaubens im Neuen Testament. Aber wenn wir mal gucken, wie das bei Sarah war, dass sie Kinder bekommen hat, lesen wir in 1. Mose 18, Vers 12, darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und meinen Herrn, der auch so alt ist? Sarah hat massive Zweifel, dass sie noch ein Kind bekommt. Sie lacht darüber. Ja, wie denn jetzt? Ist sie die Heldin des Glaubens oder zweifelt sie hier, indem sie lacht? Wir stellen fest, beides. Sie lacht und also sie zweifelt und sie hat doch Glauben. Und Jesus wirkt, Gott handelt, obwohl sie lacht. Obwohl sie innerlich Zweifel hat, dass das passiert, was Gott ihr zusichert. Das macht doch deutlich, dass unsere Gebetserhörungen nichts damit zu tun haben, zunächst mal, wie wir uns innerlich im Moment fühlen. Ob wir besonders gewiss sind dessen, was da passiert. Ob wir eine bestimmte Technik benutzen. Das Handeln Gottes ist abhängig von ihm, nicht von uns. Und so könnte ich jetzt weitergehen. Also wenn wir Abraham zum Beispiel annehmen, Sarahs Frau, da heißt es in Jakobus 2, Vers 23, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er wurde ein Freund Gottes genannt. Jesaja 41, Vers 8. Und wenn wir gucken, wer Abraham war, in 1. Mose 17, Vers 17, da heißt, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Auch Abraham hat Momente des Zweifels gehabt. Und trotzdem ist er ein Held des Glaubens, trotzdem der Moment des Gebetes. Ich stelle also fest, dass Beten etwas zu tun hat, was im Verborgenen passiert, wo wir einen Rahmen schaffen für die Gegenwart Gottes. Und das kann passieren in deinem Leben, egal an welcher Stelle du bist. Ob du im Moment in einer Stelle bist, wo alles schief läuft in deinem Leben, wo du Sünde spürst in deinem Leben, besonders wenn du Sünde spürst. Auch wenn du Sünde spürst in deinem Leben, kannst du durch die Gnade Gottes ein bevollmächtigter Jünger Gottes sein. Ja, wenn du das spürst. Oder wenn du im Moment in einer guten Phase bist in deinem Leben, musst du wissen, dass Gott da ist und dass du einen Raum schaffen kannst für diese Gegenwart Gottes und dass es darum eigentlich geht im Beten. Und dass Gott dir durch das neue Bewusstsein neue Dimensionen des Glaubens auftun kann, wie Sarah und wie Abraham, unabhängig davon, wie es dir im Moment gefühlsmäßig geht. Albert Einstein hat mal gesagt, man kann ein Problem nicht mit demselben Bewusstsein lösen, durch das Problem ursprünglich entstanden ist. Wir können das Problem der Sünde nicht lösen mit unserer eigenen Methode. Und das möchte uns Jesus durch die Gegenwart Gottes immer wieder sagen. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Und so ist dieses neue Bewusstsein, was uns Jesus durch das Beten gibt, durch seine Gegenwart, ist, dass wir die Machtlosigkeit und die Hilflosigkeit, die wir spüren in unserem Leben, die wir ausdrücken im Gebet, dieser Schatten, der sich in unserem Leben auftut, den wir mit uns herumtragen, der uns hilft, uns ehrlich ins Gesicht zu gucken, der hilft uns, anders zu leben. Und ich glaube, dass Gottesdienst ganz viel damit zu tun hat. Beten, dieses neue Bewusstsein, hat also damit etwas zu tun, damit wir loslassen. Überlegt mal, ob ihr die Zeit des Gebets auch damit mal benutzt, Gott bestimmte Dinge einfach zu geben, ohne gleich zu beten, was er damit machen soll. Einfach mal loszulassen. Und Gottesdienst übrigens ist nicht nur ein Gottesdienst, wo wir Dinge mehr hinbringen oder wo wir Neues mitnehmen, sondern wo wir Dinge auch mal loslassen können. Ich möchte euch ermutigen, diesen Gottesdienst heute als Moment zu benutzen, wo ihr sagt, das möchte ich nicht mehr mitnehmen heute. Das Problem, das ich bewusst in der Gegenwart Gottes. Der Tempel im Alten Testament, da haben die Leute ihre Sünde hingebracht. Die haben sie nicht mehr mitgenommen. Die haben sie dorthin gebracht. Im Gottesdienst, lass uns unsere Sünden abgeben. In den Kirchen, wenn wir schon Kirchen haben. Nicht nur zum Versammeln, sondern zum Abgeben der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes. Also, Beten hat zu tun mit der Gegenwart Gottes, dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes, dem Loslassen, dem neuen Bewusstsein und unserer Hilflosigkeit, die wir ausdrücken, ihm gegenüber. Das sind die Gedanken, die mich beschäftigen seit einigen Monaten intensiver. Ihr könnt jetzt mitnehmen, vielleicht mal mit euch selber überlegen, was das mit euch macht. Vielleicht habt ihr jetzt mehr Fragen als vorher, das wäre gut so. Denn wir haben noch viele Gottesdienste, wo wir auch Antworten bekommen von Jesus. Ich möchte uns diesen Gedanken einfach nur mitgeben, dass das Beten etwas Zentrales ist in unserem Leben, unser Leben neu ausrichten kann. Und ich wünsche uns das im Miteinander als Schwestern und Brüder, auf den Weg, auf den wir uns befinden. Amen.